Frage wie diese. Eckhard von Hirschhausen und Alex Bräucher fragen sich mit Herz, Hirn und Humor, was eigentlich gerade los ist.
Ja, Eckhard.
Hallo Alex.
Ja, da sind wir wieder. Das war schon in der Folge 4.
Wen hast du die letzten Tage wie diese Spannendes getroffen?
Du, ja, wie letzte Woche schon angekündigt, war ich bei Barack Obama, dem ehemaligen US-Präsidenten.
Hattest du eine Audienz?
Ja, pass auf, ich hatte eine Audienz. Ja, also die Veranstaltung hieß ein Evening with Barack Obama. Ja. Und wie es ist bei den Amerikanern.
Das klingt sehr intim.
Sehr intim, also nur er und ich. Ja. Aber ich hatte also wirklich eine AAA Interviewkarte backstage mit dem Slot. Und dann gab es ein Problem. In der Vorveranstaltung in Amsterdam gab es einen Vorfall.
Oh, einen Bandscheibenvorfall?
Genau, einen Sicherheitsvorfall.
Ja. Gleich die schlichten Karlauer ganz ja. zu Beginn.
Und genau, und deswegen kamen wir nicht an ihn ran und deswegen haben wir jetzt einfach nur so wie die normale Audience zugehört. Der ganze Abend wurde ja von dem Obama-Flüsterer Klaas moderiert und das war aber doch ganz erhellend. Und dir hätte das gefallen, denn Obama hat natürlich die Zeichen der Zeit erkannt. War ja ein moderner Präsident, ist immer noch ein moderner Mann, ist leider sehr erkraut. Aber auch er hat das Thema Klima und die Rettung der Welt ja für sich erkannt. Da hören wir mal kurz rein.
And now there's discussion about how do we help poorer countries adapt, because they're not going to give up their energy if it leaves them in poverty. So we have a responsibility then to find ways to help them find clean energy that can provide electricity and fuel development.
Finde ich ein bisschen arrogant, oder? Wie siehst du das, Eckhard?
Ja, das nennt sich White Saviorism, also diese Idee, dass die Ideen der weißen Menschen die Armen befreien und dass das ausgerechnet von dem ersten schwarzen Präsidenten der USA kommt, das ist schon ein bisschen irritierend, weil das, was ich auch
klingt Arbeit, kolonial klingt es.
Ja, was ich so durch die Arbeit von meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen mitkriege, so da hatten wir auch so ein Treffen mit anderen Stiftungen rund um F20 heißen die, da ist so German Watch dabei und Michael Otto Stiftung, viele andere. Und da kriegst du so mit, international ist die Wut auf diese westliche Welt ziemlich deutlich zu spüren. Also die viele Länder des globalen Südens haben überhaupt keinen Bock mehr, sich irgendwie vorschreiben zu lassen, wie sie zu leben haben und was sie zu tun haben. Und vor allen Dingen werden wir auch als Industriestaaten immer weiter unglaubwürdig. Es wurde schon von mehreren Klimakonferenzen 100 Milliarden Dollar versprochen, die gezahlt werden sollen. Stimmt, ja. Als sozusagen Loss and Damage. Und der Jochen Plasper, der das fürs BMZ zusammenkriegen soll, als Staatssekretär dort im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, der verzweifelt, weil alle sagen, ja, sollen erstmal die anderen.
Naja, und das ist auch interessant, denn Obama nimmt dann als Beispiel auch nur so Hitzewellen in Indien. Und ich denke so, klar, in den USA habt ihr gar keine Probleme mit Wind und Hitze. Ja, aber es ist ein bisschen, lief es dann so weiter, als ob er eigentlich in der letzten Folge zugehört hat. Da haben wir ja Richard David Brecht als Gast gehabt. Und Richard hat ja was richtig Schlaues gesagt. Nämlich hat er gesagt,
ich bin sicher, dass Obama Lanz und Brecht hört, oder?
Ja, aber er hat es ja in unserer Sendung gesagt, er hat es ja in diesem Podcast gesagt, aber ich bin ganz sicher, dass Obama das gehört hat.
Ich bin ganz sicher, dass Obama also sich von seinem Team Tage wie diesen übersetzt dann jede Woche neu anhört. Also.
Ja, so ist
das
es.
Finde ich auch so sympathisch. Hat der Richard er ist so bodenständig geblieben. Also.
Er ist ganz bodenständig geblieben, ja. Er würde auch zu uns passen, so, also Old Boys Club. Also auf jeden Fall hat ja Richard gesagt, wir müssen das ganze Thema global denken. Es macht ja eigentlich gar keinen Sinn, dass wir das als nationale Anstrengung begreifen. Und dazu hat Obama Folgendes gesagt.
The question we have to ask ourselves is, can we do better? Not perfect, but better. And when we're talking about trying to coordinate the entire world, changing its energy patterns and infrastructure in a single generation effectively, it's not going to be perfect. It's going to be messy.
Ja, Eckhard, hat er doch noch den Bogen geschafft, wa?
Damit hat er natürlich total recht.
Ja.
Ja, ich meine, einem CO2-Molekül in der Atmosphäre ist ja völlig wurscht, aus welchem Land es kam. Es tut, was es tut. Es überhitzt unsere Erde. Und zwar jede Tonne CO2 um mehr Wärme. Und das ist deswegen tatsächlich natürlich einerseits so richtig, auf der anderen Seite fast so banal, wie Obama das sagt, dass wir international darauf gucken müssen, wo sind die größten Hebel, Emissionen schnell zu senken. Und deswegen gibt es zum Beispiel eben auch Projekte wie diese Just Energy Transition Idee, dass auch mit deutschem Geld in Südafrika und in anderen Ländern versucht wird, möglichst schnell von der Kohle wegzukommen und auf Erneuerbare umzuschalten, weil es offenbar leichter ist, das in Südafrika hinzukriegen als in Bayern.
Ja, alles ist anstrengend und es wirkt auch auf viele natürlich sehr belastend, aber da, und damit möchte ich unsere kleine Obama-Reise wieder schließen, ja, denn dann habe ich ihm unsere Bandscheibe entlassen. Er hat ja noch ein kleines Grußwort und eine kleine positive Note an uns dabei.
It is a joyous responsibility. It is a great privilege to be able to have an impact in this world and make it better. And so you should welcome the challenge that is presented to you, and for the older people here, my message is, get out of the way. All right, everybody. Thank you.
Das mag ich. Er ist ja ein großer Rhetoriker. Wenn man auf die Gesamtbilanz seiner Regierungszeit schaut, hätte man sich gewünscht, er hätte ein paar von diesen Ansichten auch in noch konkretere Taten umgesetzt. Aber wie war denn so die Stimmung? Ich meine, er gilt ja als einer der charismatischsten Menschen auf diesem Planeten. Hat es ein bisschen gekribbelt bei dir, Alex?
Ja, es ging so. Ja, ich sag mal ehrlich, er ist ziemlich alt geworden und er spricht auch ein bisschen langsam mittlerweile. Und also von diesem Schmelz und von diesem wahnsinnig guten Redner war jetzt nicht mehr allzu viel übrig, muss ich sagen. Das lag auch daran, dass er ja nur eine Stunde aufgetreten ist, ja, während ja vorher ein großes Bühnenprogramm kam mit Live-Musik und mit einer großen Diskussionsrunde. Und man war also auch schon ordentlich ermattet. Und dann kam er und man hatte so das Sahnehäubchen erwartet. Und naja, da war die Sahne war schon ein bisschen, also die war nicht mehr so frisch aufgeschlagen, die war schon so ein bisschen in der Sonne zerronnen. Übrigens, wer noch mehr von Obama hören will und von dem ganzen Gespräch, wir haben also ein langes Material mit Video, was ihr gerne bei uns auf unseren Social-Kanälen auf Insta, Facebook oder YouTube findet. Also schaut da mal rein, wenn ihr noch mehr von Obama aus nächster Nähe sehen wollt.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Ja, und so, Eckart, also, und wen hast du denn die Woche so getroffen? Interessant ist an Tagen wie diesen.
Keinen Ex-Präsidenten der USA, aber eine amtierende First Lady der Bundesrepublik. Ich habe ein sehr schönes Gespräch mit Elke Büdenbender gehabt.
Aha, gut, da viele haben ja jetzt gedacht, das sei Angela Merkel, aber das war ja mal. Nein, du meinst ja, die First Lady ist ja die Frau des Bundespräsidenten. Und wie man ja weiß, haben die beiden ja auch eine große Geschichte miteinander. Was hast du denn da Interessantes erfahren?
Ja, also Elke Büdenbender ist eine sehr beeindruckende Frau, eine tolle Persönlichkeit und deswegen tut dieser Titel Frau von ihr Unrecht, weil sie ist ja auch Richterin. Sie hat ja auch auf dem zweiten Bildungsweg Jura studiert, hat das auch erzählt. Und was mich als Arzt natürlich besonders berührt hat, war, wie offen und ehrlich sie auch über ihre Nierenerkrankung gesprochen hat, dass sie da sehr schwer krank war. Sie hat mit dem Transplantationschirurgen Eckart Nagel, den ich auch gut kenne und schätze, ein Buch geschrieben. Das heißt, der Tod ist mir nicht unvertraut. Und das ist ja erstmal ein Riesentabu, dass man erstens über seine körperlichen Zustände, die einem selbst Angst machen, redet und dann auch sagt, ich war sogar so weit, dass ich dachte, ich werde das nicht überleben. Und um es gleich vorwegzunehmen, sie ist ja durch die Transplantation einer Lebensspende von ihrem Mann Frank-Walter Steinmeier dann auch wirklich seit vielen Jahren wieder gesundet oder geheilt. Und sie beweist, dass sowohl ihr Mann als auch sie voll im Leben stehen, auch mit einer Niere. Und sie haben wahrscheinlich mehr für die Organspende getan in diesem Land als viele, viele Kampagnen mit irgendwelchen Promis, die einen Organspendeausweis in der Kamera halten, weil sie es einfach vorgelebt haben. Und wir hören mal rein. Ich hatte die Chance, sie im Rahmen von einer Veranstaltung für ein paar Minuten zu sprechen. Ihr Körper tut nicht mehr das, was man eigentlich immer für selbstverständlich hält, nämlich dass er Giftstoffe ausscheidet. Wie wichtig war dann auch dieses Zulassen, dass Sie auch ein Organ von jemand anders brauchen?
Also, ich habe erst ganz lange gedacht, naja, Transplantation, das brauche ich nicht. Das wird jetzt so bis zum Ende meines Lebens, läppert sich so das dahin, das wird schon gehen. Und als klar war, ich brauche dann doch eine Niere, mein Mann hat schon wirklich schon damals, als das anfing, hat er zu mir gesagt, und wenn du eine neue Niere brauchst, bekommst du die von mir. Und ich habe immer gedacht, nee, das brauche ich nicht. Ich werde meine Niere wird bis zum Ende meines Lebens halten. Und dann den Gedanken zuzulassen, dass ich das brauche, war schon ein Schritt. Und dann auch die Sorge um die Gesundheit meines Mannes natürlich. Also ein mir so unendlich nahestehender Mensch, den ich so liebe, dass der etwas von sich gibt, das fand ich, für mich war das ganz großartig. Aber es ist natürlich auch mit der Angst verbunden, was tue ich ihm dann an? Nun ist das alles wirklich sehr, sehr gut gegangen. Und wenn ich das richtig sehe, das wissen Sie als Arzt vielleicht besser, in der Regel geht das auch gut mit der Lebensspende, aber das war schon ein ganz großer Moment. Und ja, also ich habe so das Gefühl, mein Körper hat diese Niere so komplett angenommen. Das ist einfach ganz großartig.
Das ist ja auch ein echter Liebesbeweis.
Ja.
Man hätte das auch im Stillen machen können. Warum haben Sie diese Tatsache auch öffentlich gemacht?
Also mein Mann ist ja nach wie vor und war damals auch, als es 2010 um die Frage ging, Transplantation ja oder nein, Person des öffentlichen Lebens. Und es war für uns für ihn wichtig, nicht einfach jetzt so klammheimlich plötzlich von der Bühne zu verschwinden, sondern zu sagen, was los ist. Und ich muss auch sagen, wir haben nichts Schlimmes von den Medien erfahren. Im Gegenteil, alle waren sehr zurückhaltend. Und dann hat mein Mann zusammen mit Herrn Kauder damals noch ja die Initiative gestartet für mehr Spendenbereitschaft, Organspendebereitschaft. Das war einfach, mir ist damals so klar geworden, wie viele Menschen ein Organ brauchen und wie wenige nur einen Spendeausweis haben. Und das ist ja wirklich ein Geschenk der Liebe, wenn ich das mache. Also ich finde wirklich, du schenkst nochmal ein neues Leben und die Vorstellung, mit dem Tod neues Leben zu geben, ist, finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Das war das war der Versuch, das durchzubringen. Und deswegen, glaube ich, war es auch so, dass es öffentlich wurde.
Ja, Mensch, spannendes Gespräch. Eckart, du als Mediziner, also Organspende in Deutschland, da wird ja viel drüber geredet, keiner weiß so richtig, was ist denn diese Widerspruchslösung? Kannst du das mal kurz erzählen?
Ja, also wir haben da echt bislang in Deutschland es nicht hingekriegt, das kommunikativ und auch regulatorisch gut zu hinzukriegen. Also viele Länder, inklusive Spanien und auch Österreich, haben diese berühmte Widerspruchslösung. Das heißt, man geht davon aus, dass du Organspender bist, es sei denn, du hast widersprochen. In Deutschland ist genau das Gegenteil der Fall, nämlich du musst sozusagen aktiv einwilligen, damit das passiert. Und das passiert eben nicht. Und das kostet Menschenleben. Es kostet, man schätzt, dass 8.500 bis 10.000 Menschen, während wir hier sprechen, gerade händeringend auf ein Organ warten. Und was dann auch in der Debatte 2020 im Bundestag mir viel zu kurz kam, alle reden über irgendwelche Befindlichkeiten der Angehörigen und rauf und runter, aber keiner redet darüber, wie geht's denn jemandem, der auf ein Organ wartet und der potenziell auch stirbt, weil wir es juristisch nicht gebacken kriegen, das klar zu regeln. Und ich finde, man kann Menschen zumuten, sich einmal im Leben mit diesem Gedanken zu beschäftigen und dann zu sagen, ja, ich bin bereit, mein Organ das zu spenden oder ich bin nicht dazu bereit, das ist ja auch klar. Aber was oft in der Praxis passiert ist, dass du plötzlich in der Situation bist, dass ein Angehöriger sein Hirntod ist Und dann kommt er in Frage für die Transplantation und dann stehen alle betreten im Kreis und keiner weiß, was wollte der denn? Und dann wird sozusagen aus falscher Pietät dann oft gesagt, oh ja, wir wissen es nicht genau, nee, dann lieber nicht. Und deswegen gehen ganz, ganz viele gesunde Organe in einem gesunden Körper mit einem toten Hirn in die Gruft oder zu den Würmern oder ins Krematorium, ohne dass man diesen Schritt macht. Und ich glaube, dass das echt ein Riesenfehler ist, weil wir verwechseln intuitiv die sozusagen einen hirntoten Menschen mit dem Menschen, den wir gekannt haben.
Naja, ich meine, es gibt natürlich auch viele kritische Stimmen dazu und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich kenne viele Erzählungen von Freunden und Bekannten, wo Leute, die, keine Ahnung, im Koma lagen und auch schon von den Ärzten als also quasi aufgegeben worden sind, die irgendwann wieder aufgestanden sind. Also ich kann schon verstehen, dass Leute kritisch sind und sagen, ach, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt schon Organe entnehmen lassen kann, jetzt noch die Chance, dass ich doch vielleicht noch meinen Lebensfunke wie ein Wunder in mich fährt. Also das sind ja die Dinge, die man medizinisch nicht voraussagen kann, die aber trotzdem passieren.
Da möchte ich aber einmal kurz die Quelle nachhören. Also man hat gehört, dass ein Freund jemand kannte, der kannte jemanden, der ist aus dem Hirntod wieder auferstanden.
Nein, nicht aus dem Hirntod, aus dem Koma.
Genau, und das ist das Dilemma, dass wir ganz viele Sachen durcheinander werfen. Die Hirntoddiagnostik, die ist safe. Da hast du zwei unabhängige Ärzte, Ärztinnen von einem Team, was nichts mit der Organspende zu tun hat, an deinem Bett. Und aus einem wirklich definierten Hirntod ist auch noch nie jemand wieder zurückgekommen. Dass es verschiedene Koma-Zustände gibt, dazu muss man nur einmal auf dem Oktoberfest gewesen sein. Und da kann man auch nach wenigen Tagen sehen, eine wundersame Auferstehung. Aber das ist nicht Hirntod, das ist abgeschossen. Und das gibt es auch bei Medikamenten, das gibt es auch nach Suizid und so weiter und so fort. Aber die häufigste Situation ist, dass wir eben im Dunkeln tappen. Was ist der Wille des Verstorbenen? Und da glaube ich eben wirklich, dass wir einen Kategorienfehler machen im Denken. Also was nach dem Tod kommt, wissen wir alle nicht. Der Bergmann sagt das sehr, sehr gut. Im Ruhrgebiet gibt es den Spruch, vor der Hacke ist es dunkel. Und alle Gespräche,
ja,
finde ich auch gut, alle Gespräche über das ja. Leben nach dem Tod haben auch einen Kategorienfehler. Sie finden nämlich grundsätzlich nur mit Lebenden statt. Das heißt also, erwachsen ist, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, auch wenn sie unangenehm sind. Und wir haben ein Problem in Deutschland mit der Organspende, weil die allermeisten Leute wären bereit, eins zu nehmen, wenn sie eins brauchen. Und dann kann man auch davon ausgehen, dass die allermeisten bereit sind, eins zu geben, wenn sie eins zu geben haben. Und so wie ein Immobilienbesitzer Eigenbedarf anmelden kann, so kann ein Organbesitzer Eigenbedarf abmelden. Nämlich, wenn ich meine Niere nicht mehr brauche, dann kann ich sagen, ich freue mich an dem Gedanken, dass jemand anders damit noch Spaß im Leben hat, ja. Ob wir in den Himmel kommen oder in die Hölle oder einfach nur weg sind, das weiß keiner. Aber mir ist klar, ich werde im Jenseits weder meine Niere noch meine Lunge noch meine Bauchspeicheldrüse brauchen. Und man kann auch die Hornhaut spenden.
Ja, wahrscheinlich werden wir in einen unkörperlichen Zustand übergehen, wenn es ein Leben danach geben sollte. Aber Eckart, eine Frage. Du hast gerade so schön mit Immobilien verglichen. Wäre nicht vielleicht ist auch eine faire Lösung, wenn man sagen würde, du kannst auch nur selber ein Organ als Spender empfangen, wenn du selber vorher zugestimmt hast, auch selber Spender zu sein. Wäre das nicht so quid pro quo ein bisschen so? Wäre das nicht auch fair oder würde das nicht vielleicht die Quote erhöhen?
Das fände ich eine gerechte Idee. Also es hat ganz viel mit der Angst zu tun, sich damit auseinanderzusetzen. Und deswegen wäre es ideal, wenn wir einen Moment, wo wir zum Beispiel einen Personalausweis kriegen, einfach koppeln. Dann sagst du, hier Kästchen ankreuzen oder nicht ankreuzen, dann wird das vermerkt. In der letzten Gesetzesänderung sollte auch ein nationales Register eingeführt werden, weil ja nicht immer auch ein Angehöriger dann greifbar ist, der das wissen kann. Und auch das ist bisher nicht passiert. Das heißt, wir bräuchten wirklich mal, wenn Österreich irgendwas besser kann als wir, dann darf man sich auch mal eine gute Idee klauen. Die Widerspruchslösung wäre für mich die beste Lösung. Aber nochmal ganz kurz zu den Mythen. Also es müssen 72 Stunden vergehen und zwei unabhängige Ärzteteams sagen, wenn der nicht an der Atmungsmaschine wäre, würde der Mensch längst tot sein. Und wer 3 Tage nicht geatmet hat, ist tot. Darauf können wir uns einigen. Der zweite große Mythos ist, ich möchte nicht sozusagen diesen Gedanken aushalten, dass mein Angehöriger zerpflückt wird. Ja, das weiß ich noch, als meine Großmutter starb, da hatte ich auch diese Idee kurz, oh, das könnte ihr irgendwie wehtun oder das ist unethisch oder das ist unästhetisch vor allen Dingen. Aber das Problem habe ja ich und nicht sie. Also,
wie alt warst du,
wenn ich immer, da fragen darf? Da war ich 20, das war zum Beginn
meines Studiums. Also schon erwachsen. Okay, schon erwachsen.
Ja, aber wir denken ja immer noch, ein verstorbener Mensch oder ein hirntoter Mensch, der sei sozusagen irgendwie noch empfindsam. Und nach allem, was wir wissen, ist das einfach nicht so. Also was ist denn die Alternative? Wenn du nicht Organe spendest, dann wirst du zwar nicht in Anführungsstrichen zerpflückt, aber dein Körper zersetzt sich ja sowieso, also entweder von den Würmern oder im Krematorium. Und damit haben ja kurioserweise kaum ein Mensch hat ein Problem, einer Einäscherung zuzustimmen. Ja, mal ehrlich, wir lassen eher die Vorstellung zu, einen Körper zu verbrennen wollen, aber nicht, dass vorher eine Niere rausgenommen wird, weil das die Integrität verletzt. Wir sagen da auch nicht zum Bestatter, Einäscherung ist okay, aber bitte machen Sie es nicht so heiß, der Karl-Heinz hat immer die Hitze so schlecht vertragen.
Ja, stimmt. Aber du siehst, du selber hast es mit 20 schon im Medizinstudium auch noch erstmal emotional so empfunden, und obwohl du dort ja wahrscheinlich vielleicht noch nicht am Anfang deines Studiums, aber später ja auch Leichen seziert hast, die in Formalin eingelegt waren, die auch mal Menschen waren. Und auch da für die Wissenschaft ist es ja durchaus üblich und gang und gäbe. Also, nicht, dass man seinen Körper der Wissenschaft spendet. Und da wird ja auch an dem ordentlich rumgeschnippelt, wie du ja auch wahrscheinlich es erlebt hast.
Ja, aber ich war davon überzeugt, dass der Mensch, der das mal war, der hat das nicht mehr gespürt. Und deswegen die Emotionen wahrzunehmen ist ja wichtig und richtig. Aber deswegen ist der Moment, wo gerade jemand verstorben ist, der aller ungünstigste Moment, sich diese Gedanken zu machen. Und deswegen brauchen wir eine Widerspruchslösung, damit man diese Gedanken sich einmal im Leben in einer neutralen Situation macht und alle anderen Bescheid wissen, was ich will. Also Organspende ist kein Karrierehindernis, das haben wir. Man kann in den Himmel kommen oder, wie wir gerade auch von Elke Büdenbender gehört haben, man kann damit sogar Bundespräsident bleiben.
Ja, genau. Und ich kann es sozusagen auch nachvollziehen, dass ich glaube, sozusagen unter einer CDU-Regierung, weil das irgendwie mit dem katholischen Glauben, ich meine, da gibt es ja so eine kultische Körperverehrung der Gestorbenen, ne? Jesus, der da am Kreuz überall hängt, das ist ja auch so ein Körper, der intakt ist bis auf die Nägel. Also da kann ich so verstehen, aber unsere jetzige Regierung, also Herr Buschmann, wenn Sie uns wieder zuhören, dann hören Sie auf Eckart. Denn Eckart ist kurioserweise.
Nicht nur Obama hört uns, sondern auch Herr Buschmann hört uns.
Ach du, alle. Aber du, Eckart, bist ja kurioserweise ein zertifizierter Arzt, der Leute dazu bringt, ihre Meinung diesbezüglich zu ändern. Ne? Erzähl doch mal, du hast ja ein Zertifikat.
Ich habe ja meine Bühnentätigkeit für die Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen aufgegeben, aber ich habe vor ein paar Jahren wirklich mal wissenschaftlich wissen wollen, wie ändert denn über das Thema Organspende zu lachen die Bereitschaft, sich so einen Ausweis zu holen. Und dazu haben wir tatsächlich ein Kontrollexperiment gemacht. Das ist die höchste wissenschaftliche Form. Ich habe zwei Abende ein Bühnenprogramm gemacht und einmal habe ich diese Passage über Organspende drin gehabt und einmal nicht. Und wir hatten vorher Fragebögen verteilt und dann in der Pause wieder eingesammelt und so weiter mit der Uni Erfurt, mit Cornelia Betsch und ihren Studierenden. Und danach hat man wirklich gesehen, dass das sozusagen eine ungewöhnliche Art und Weise, darüber zu sprechen, in der kulturellen, in der künstlerischen Form dazu beiträgt. Und deswegen glaube ich eben auch, wir sollten A, die Kommunikation über diese Themen nachdenken und wissenschaftlich auch evaluieren, was ist wirksam. Und wir sollten auch bei der Ernsthaftigkeit des Themas den Humor nicht verlieren.
Genau, und das ist ja ein bisschen so unser Ansatz hier überhaupt, über schwierige Themen auch ein bisschen mit Humor zu sprechen und drüber zu schmunzeln, sie vielleicht damit auch ein bisschen leichter und dann leichter zu verdaubar zu machen. Magst du uns denn vielleicht eine Kostprobe geben aus deinem kleinen Organspende-Stand-up?
Das ist wie immer, wenn wir im Podcast darüber reden, ist das nicht das Gleiche wie auf der Bühne. Aber vielleicht ein Aphorismus aus diesem Programm, da habe ich gesagt, ich glaube an ein Leben nach dem Tod, zumindest in Teilen. Und dann habe ich darüber gesprochen, ja, dass man ein Leben lang jeden Scheiß bei Social Media teilt. Warum soll man sich nicht selber mit anderen teilen, wenn es drauf ankommt? Und ich finde, das ist wirklich Social. Sie können sich selbst ein Rezept ausstellen für ein Stück Unsterblichkeit und Mitmenschlichkeit. Und deswegen sage ich ja. Unter dem Organspendeausweis.
Und nachdem wir jetzt darüber gesprochen haben, dass Menschen sich so ungern zerstückeln lassen, selbst wenn sie tot sind, du wirst es nicht glauben, Pflanzen kann es genauso gehen. Schon gehört?
Nee, worauf bist du da gestoßen?
Pass auf, also es ist so, ja. Du musst es mal so nehmen, wie es ist, ja. Auch Vegetarier sind Mörder, ja. Denn sie töten natürlich die Pflanzen. Und was jetzt rausgekommen ist, auch Pflanzen haben Gefühle und die kann man sogar hören. Also Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Pflanzen, wenn sie gestresst sind oder wenn man ihnen Blätter abreißt oder was von ihnen pflückt oder sie gar abschneidet, dass sie quasi vor Angst schreien, indem sie so Klackgeräusche machen. Sie machen so ein Klackern. Und Tiere können das auch hören. Also manche, zum Beispiel Bienen und so weiter, können darauf reagieren. Und Pflanzen können so miteinander kommunizieren. Und deswegen müssen wir mal darüber nachdenken, ob es nicht mindestens genauso crucial ist, irgendwie Fleisch zu essen oder Pflanzen zu essen. Wie ist es denn bei dir? Bist du Vegetarier oder isst du noch Fleisch?
Ich bin ja ein großer Fan der Planetary Health Diet. Das ist das Beste, was man für seinen Körper und die Erde gleichzeitig machen kann. Also wenig Fleisch und auch wenig Fisch, aber das ist nicht verboten. Und viel Gemüse und viel Obst und viel Nüsse und vor allen Dingen, wenn Gemüse, auch viele Hülsenfrüchte, weil die auch mit weniger Dünger auskommen, weil die sich den Stickstoff aus der Luft holen. Das sind so Erbsen oder Bohnen oder so Pflanzen, die eigentlich auch die Zukunft der Ernährung ausmachen. Und aber ich finde das, was du da erzählst, erinnert mich an ein Buch, was ich mal als Schüler gelesen habe, Das geheime Leben der Pflanzen. Das war so ein bisschen esoterisch. Da ging es auch darum, dass wenn irgendein Mensch vorher mit der Pflanze geschimpft hat und wenn er ins Zimmer kommt, dass er sozusagen Schreck kriegt und so. Das war alles ein bisschen sehr weit weg von der Wissenschaft, aber das, was du ja da zitiert hast, das ist ja eine wissenschaftliche Publikation. Und da finde ich schon interessant, dass wir total viel dazulernen über das, was man sozusagen the web of life nennt. Also Peter Wohlleben, mit dem ich auch schon länger gesprochen habe, die ich auch sehr schätze, der sagt ja auch, die Wurzeln der Bäume haben sozusagen eine Art Internetverbindung und schieben sich da auch Nährstoffe zu und Signale. Und wir wissen zum Beispiel auch, die Japaner machen ja dieses Waldbaden, dass da bestimmte Substanzen, die aus den Bäumen ausgeschieden werden, für den Menschen und die Lunge und fürs Immunsystem super sind. Da muss man aber immer ein bisschen überlegen, bei Kommunikation braucht es ja einen Sender und einen Empfänger. Das heißt also, wenn du sagst, die Bienen können darauf reagieren, das kann ja sein, dass das irgendwie in der Koevolution sich sinnvollerweise ergeben hat. Aber ich habe auch Peter gefragt, was empfindet denn der Baum, wenn wir den umarmen? Und da sagte der, so ein Baum hat eine völlig andere Zeitdimension als wir. Also der denkt an Jahrzehnten. Ja. Und für den ist, ob der jetzt gerade von uns umarmt wurde oder nicht, wahrscheinlich ziemlich egal. Aber ich finde, uns tut es trotzdem gut, um diese Verbindung zu spüren zur Natur, auch die Pflanzenwelt als belebt und auch ein bisschen als beseelt zu erleben. Aber trotzdem ist Pflanzen zu essen in der Art und Weise, was man dem Wesen damit antut, eine völlig andere Dimension als Tiere zu essen, die eine Mutter haben und die ein Herz haben und Augen und ein Fell, die eigentlich natürlich sehr viel näher an uns dran sind und die natürlich auch Schmerzwahrnehmung ganz andere Dimensionen haben als eine Pflanze. Also ich würde nicht sagen, dass Vegetarier Mörder sind und ich bin sehr dafür, dass wir darüber nachdenken, wie wir alle Menschen auf diesem Planeten satt kriegen. Und das geht mit pflanzenbasierter Ernährung wunderbar.
Mhm. Ja, genau.
Aber Alex, jetzt muss ich dich mal was fragen.
Ja, bitte frag mich mal was. Ja.
Bist du denn so ein Typ, der auch Zimmerpflanzen hat? Redest du auch mit denen?
Ja, ich weiß schon, worauf du. Ich weiß schon, welche Ecke du mich wieder stellen willst. Ne, also ich habe natürlich Zimmerpflanzen, ich habe auch viele Pflanzen auf dem Balkon, ja. Ich habe große Pflanzen und ich habe ein richtiges Problem damit, die zu schneiden. Und dadurch wuchern die so ein bisschen Wildwuchs. Also viele finden das schön und romantisch, aber es sieht nicht so ästhetisch aus. Nein, aber was ja bekannt ist, zum Beispiel auch, und ich nehme an, du wirst es jetzt wieder als Wissenschaftler und als Arzt wieder verlachen, aber es ist ja bekannt, dass wenn man Pflanzen mit unterschiedlicher Musik beschallt, sie unterschiedlich gedeihen. Kennst du diese Experimente? Die eine Pflanze kriegt den ganzen Tag richtig harten Heavy Metal und die andere kriegt die ganze Zeit Mozart. Und tatsächlich gedeihen Pflanzen auch unter unterschiedlichen Schallschwingungen anders. Das ist natürlich wahrscheinlich, macht man da als Mensch so einen kleinen, also ne, ist das so eine Knick-Knack-Logik, dass man denkt, siehst du, das ist für mich auch besser. Aber tatsächlich merkt man doch, wie stark die Pflanzen auch auf ihre Umgebung reagieren und nicht nur auf Wasser und Licht.
Also ich würde mal sagen, man sollte von Menschen und Tieren und Pflanzen Heavy Metal Musik und Schwermetalle fernhalten.
Schwermetalle auch, genau. Ja, und dann kommen wir gleich rüber zum Thema die Ampel. Ja, unsere Ampelregierung hat ein kleines Experiment gewagt und die Angst, die ja drüber steht, ist, heißt, was ist, wenn das Nackensteak gewinnt? Also, was ist passiert? Die Ampel hat so eine Art Bürgerrat zum Thema Ernährung einberufen oder möchte ihn einberufen. Es kann also durchaus sein, dass man jetzt Post kriegt in der nächsten Zeit und zu seinen Ernährungsgewohnheiten befragt wird. Die Leute, die befragt werden, sollen eine repräsentative Abbildung der Gesellschaft sein und genau, die große Angst ist, was ist, wenn die Leute dann eigentlich sagen, nö, wir haben gar keinen Bock auf gesunde Ernährung. Ich will also weiter mein Schweinesteak essen. Wie siehst denn du das? Hältst du das für sinnvoll? Ist das irgendwie basisdemokratisch? Oder wie schätzt du diesen ganzen Move ein?
Also grundsätzlich ist die Idee mit den Bürgerräten eine gute Idee, um sagen, den Einfluss von bestimmten Lobbygruppen auch auf die Politik mal etwas entgegenzusetzen. Also gerade zum Beispiel die Agrarpolitik ist ein Desaster. Die ist jahrzehntelang auch von CDU, CSU und auch Lobbyisten in Europa extrem in die falsche Richtung getrieben worden. Wir geben Milliardensubventionen für die Zerstörung von Böden, von Artenvielfalt, von Überlebenschancen aus. Also wir machen nicht nur das Richtige, sondern wir bezahlen sogar auch noch für Leute, die das Falsche machen. Also, dass man da gegen vorgeht und ein bisschen verzweifelt an der Art und Weise, wie da oft Entscheidungen gefällt werden durch harte Interessenvertretung, das kann ich gut verstehen. Die Erfahrung, die es gibt, wenn solche Zufallsbürgerräte zusammengestellt werden, ist, dass die Vorschläge, die da erarbeitet werden, und da gibt es ja dann auch so kleine Impulse und ein bisschen Input und so weiter, dass die überraschend vernünftig und überraschend progressiv sind. Also ich habe nicht die Sorge, dass Nackensteak gewinnt. Und das Zweite ist, dass wir auch unterschätzen, wie sehr Menschen einfach Gewohnheitstiere sind. Wir sind soziale Wesen. Wenn du von Kind auf an in der Kita, in der Schule, in der Bundeswehrkaserne oder in der Kantine an deinem Job eine leckere pflanzenbasierte Ernährung kriegst, dann denkst du gar nicht, dass Nackensteak irgendwie der Pfad in den Himmel ist, sondern du bist einfach, du isst das, was du früh kennengelernt hast. Und deswegen gibt es ja auch wahrscheinlich bei dir irgendwie so ein Gericht, was deine Mutter oder deine Oma dir als Kind gemacht hat und wo du immer noch sagst, das ist das leckerste Essen der Welt, obwohl du damit keinen Drei-Sterne-Koch überzeugen würdest. Was ist denn das bei dir?
Mhm. Ja, ja, das ist natürlich die Frikadelle von der Oma, ne? Mit Kartoffelpüree. Ja, ja, das ist schon. Aber die Frikadellen kriegt man ja mittlerweile sehr gut auch eigentlich plant-based, also pflanzenbasiert hin, ne? Also gerade diese Art von Hackfleischgeschichten, ob jetzt Burger Patties oder Putties, oder wie heißen die? Putties, Patties, Putties, ne? Oder Frikadellen, die kann man ja eigentlich ganz gut imitieren, ne? Weil letztendlich ist ja das Fleisch ist ja, das ist ja durch ein Fleischwolk gehackt und klein gemacht. Also das kann man ja von der Konsistenz gut nachahmen und der Rest ist ja Würze, ne? Und die Würze, da kann man ja auch, was weiß ich, ein Ersatzprodukt genauso würzen.
Ja, und was ich auch, womit ich mich auch diese Woche beschäftigt habe, ist eine Firma in den Niederlanden, die machen Fleisch aus Zellbasis und nicht mehr mit einem echten Tier dran. Und auch das ist für die Leute, die unbedingt Fleisch essen wollen, eine echt spannende Möglichkeit. Sozusagen, die haben inzwischen diesen Geschmack genau richtig, auch die Textur, aber eben ohne Tierleid. Und das finde ich auch eine wichtige Neuentwicklung und da stürzen sich gerade Investoren drauf und ich war bei einer Tagung, wo es darum ging, wie sozusagen auch Geldströme ganz wichtig sind, um der Klimakrise was entgegenzusetzen und dass man eben auch in gerade in diesem Ernährungsbereich Startups und innovative Ideen fördern muss und dass es da oft eben am Kapital zum Starten mangelt und da setzen sich auch viele Leute jetzt ein. Also auch das finde ich cool, dass die Leute, die Fleisch essen wollen, das auch hinkriegen, ohne die Naturzerstörung drumherum.
Mhm. Ja, wobei das jetzt noch ein bisschen Eckarts Blick in die Zukunft war, nicht? Aber trotzdem, tatsächlich kann ja jeder bei sich selber schon mal anfangen mit kleinen Schritten Und das hilft ja auch. Und wenn man dann irgendwie, wenn der Brokkoli nicht so laut schreit und man den Brokkoli im Nacken hat, dann geht's vielleicht auch, hilft es vielleicht auch der Umwelt ein bisschen.
Man kann die Schreie des Brokkolis übrigens sehr gut mit einer Sauce Hollandaise zum Schweigen bringen.
Du bist so ein gemeiner Pflanzenquäler. Ich wusste es. Ich mache das hier nicht weiter. Bringt mich hier raus, Leute. Also, wenn ihr uns weiterhören wollt, folgt uns, abonniert uns und bis nächste Woche, mein Lieber.
Ja, nächste Woche sind wir dann live in Berlin. In der Urania ist das Comedy for Future Festival und am Mittwoch moderiere ich selber und wir haben dann die Chance, auf der Bühne und auch hinter den Kulissen zu hören, wie The Funny People of Germany, die besten Comedians dieser Republik, mit auch den Herausforderungen dieser Tage umgehen. Und da freue ich mich sehr. Da sehen wir uns wieder. Und es gibt übrigens noch Karten. Also Comedy for Future im Internet jetzt gleich sichern. Dann seht ihr Alex und mich wieder.
Tage wie diese. Eckhard von Hirschhausen und Alex Bräucher fragen sich mit Herz, Hirn und Humor, was eigentlich gerade los ist. Eine Produktion von M hoch 2.